Wer heute schon gesprochen hat, ich denke, es war schon sehr wichtig, sehr aufschlussreich. Und wenn wir über Offenbarung sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass wir etwas sehen müssen. Sonst war es zu wenig, würde ich mal sagen. Ich will nicht sagen, es war für nichts, aber es war zu wenig, wenn wir heute nicht etwas sehen würden. Hey Jesus, ja, wir geben dir auch weiter unsere Gemeinschaft, Herr, und wir bitten dich, dass wir gemeinsam etwas sehen, Herr. Dass wir dich sehen, dass wir dich auf dem Thron sehen und dass wir auch sehen, was du heute tust und was du noch tun willst. Oh, Herr Jesus, Herr, gib uns reichlich Licht und gib uns auch Offenbarung, Herr. Ich möchte heute ein bisschen drüber sprechen, was der Herr, er sitzt ja auf dem Thron, er ist dort auf dem Thron, und was tut er eigentlich auf dem Thron? Gute Frage, oder? Oder fangen wir noch früher an, wie ist er eigentlich zum Thron dorthin gekommen? Welcher Weg hat ihn dahin geführt? Was tut er heute auf dem Thron und was steht ihm entgegen? Und es ist ganz spannend, dass manchmal dem Werk auf dem Thron die kleinen Dinge entgegenstehen. Obwohl der Herr schon alles vollbracht hat, obwohl er auf dem Thron steht, ja, sind es in der Erfahrung oft kleine Dinge, die sein Wirken hindern. Aber nun zu der Frage, wie ist der Herr zum Thron gekommen? Was war sein Weg auf den Thron? Es wurde ja schon erwähnt, die letzten Versammlungen, sein Weg begann hier auf der Erde. Der Herr ist ein Mensch geworden, er hat ein Leben hier auf der Erde geführt und das war der Beginn zum Thron hin. Einerseits hat er ein Werk getan zur Vergebung unserer Sünden. Er ist Fleisch geworden, dass er in uns Menschen hineinkommen kann. Aber es war noch mehr. Er hat hier ein Leben geführt und dieses Leben war ausgerichtet. Es war ausgerichtet auf das Werk, auf das Ziel, aber es war auch ausgerichtet darauf bis hin zum Thron. Und vielleicht lesen wir es einfach nochmal zur Veranschaulichung. Der Philipperbrief zeigt es ja sehr schön, Philipper 2. Vielleicht können wir es hier in Stuttgart in der Halle lesen. Philipper 2, wir lesen ab Vers 6 bis 11. Vielleicht können wir abwechselnd lesen. Die Schwestern fangen an, die Brüder machen weiter. Philipper 2, 6 bis 11. Obwohl er in Gottes Gestalt war, sah es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein. Amen.
Darum hat ihn auch Gott
hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist.
Amen.
Und alle Zungen offen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, lobt den Herrn. Solch ein Mensch war unser Herr, obwohl er in Gottes Gestalt war. Also er kam eigentlich vom Thron, sozusagen. Aber er sah es nicht wie einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Ja, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Er hat ein Leben hier auf der Erde geführt, als ein Mensch, in Reinheit, in Heiligkeit. Und ja, er hat es nicht alleine geführt, dieses Leben, sondern Er hat Menschen mit hineinberufen. Schon damals in diesen Vorsatz. Die Jünger, die hat er mit hineingenommen und hat gesagt, Herr, folge mir nach. Er hat schon damals gleich Menschen mit einbezogen in dieses Werk. Aber wir sehen, dass die Menschen die ersten 3,5 Jahre, als der Herr noch auf der Erde gewirkt hat, war ihr Dienst, ihre Möglichkeit, mit ihm zusammenzuwirken, eingeschränkt. Manchmal waren sie sogar eben komplett ein Hindernis. Manchmal haben sie gar nicht verstanden, was der Herr gerade tut. Ja, wir haben heute Morgen über den Berg der Verklärung gesprochen. Und sie haben gar nicht gemerkt, dass die Herrlichkeit des Herrn viel größer war als die 2 aus dem alten Bund, die da noch aufgetaucht sind. Und Petrus sagt, lass uns doch für alle eine Hütte bauen. Und was sagt der Herr? Er ist nicht damit einverstanden. Er nimmt die anderen Figuren, die anderen Personen hier weg. Es kommt eine Wolke und eine Stimme, die sagt in Matthäus 17, Vers 5, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört ihn. Hört ihn. Das mussten die Jünger auch erst mal lernen. Sie kamen ja aus einem anderen Hintergrund. Aus einem Hintergrund, in dem der Mose sehr viel gezählt hat. Dem er eigentlich einer der Größten war. Oder an anderer Stelle steht sogar, war der demütigste Mensch auf Erden. Ein außergewöhnlicher Mensch. Aber jetzt war der Herr da. Das mussten sie auch erst lernen, Stück für Stück. Und der Vater sagte ausdrücklich, hört ihn. Das ist das, was er uns heute auch sagen will. Hört ihn. Als er auf der Erde gelebt hat, gab es immer wieder Menschen, die haben schon erkannt, dass der Herr wirklich ein besonderer Mensch war. Es gab eine Begebenheit, der Herr war am Wirken und die 5000 hat er gespeist. Und dann hätten sie ihn am liebsten gleich zum König gemacht. Gell? Johannes 6, Vers 15. Nun Jesus merkte, sie kommen und ihn gewaltsam ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Also am liebsten hätten sie ihn gleich zum König behalten. Was hättest du gemacht? Wäre es nicht gut gewesen? Da waren die Römer keine so guten Herrscher. Wäre es nicht gut gewesen, jetzt zumindest mal hier einiges in Ordnung zu bringen? Der Herr hat es nicht getan, gell? Er wollte das Ziel erreichen. Er wollte zum Kreuz gehen. Können wir vielleicht weiterlesen? Mag jemand vorlesen? Lukas 9, Vers 51.
Und es geschah, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Amen. Der Herr richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Er wollte zum Kreuz gehen. Er wusste, er musste zum Kreuz gehen. Und er hat dieses Kreuz auch getragen. Können wir vielleicht noch Hebräer 12, 1 bis 2 dazu lesen? Und Clemens, magst du lesen?
Darum auch wir, weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lassen allen Ballast ablegen und die Sünde, die uns so leicht umbringt, und mit Ausdauer laufen in den Wettlauf, der uns verordnet ist. Nehmen wir Wettschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher uns der vor ihm liegenden Freude will, das Wort der Dulste und die Ferne nicht achte und die Gesetzgang zu Recht des Sohnes Gottes.
Amen. Er hat eine vor ihm liegende Freude gesehen und dafür hat er das Kreuz erduldet. Also der Herr hatte ein Ziel vor Augen. Vielleicht noch zum Abschluss, Offenbarung 3, Vers 21.
Und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.
Ja, er hat überwunden. Erinnert euch das an einen Vers? siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er hat nicht nur überwunden, sondern er hat sich auch auf den Thron gesetzt. So, dieser Weg ging durch Tod und Auferstehung und er ging zum Thron. Und dort sitzt er heute, ja, und tut sein Werk. Wie ging es denn weiter nach Tod und Auferstehung? Vielleicht können wir das noch lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 9. Sie fragen ihn dort, die Menschen, ja Herr, jetzt aber, oder willst du nicht jetzt? Nein, ich muss es lesen, bevor ich hier zu viel dazu dichte. Die Apostelgeschichte 1, Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn, sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie wollten eigentlich auch am liebsten, dass er als König jetzt regieren würde. Haben gedacht, jetzt ist das Kreuz vollbracht. Der Herr ist wieder auferstanden. Er hat gezeigt, Tod und Auferstehung. Ja, jetzt aber, oder? Wer mag lesen? Apostelgeschichte 1, Vers 9.
Wurde er zusehends emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.
Der Herr ist aufgefahren an dieser Stelle. Da steht hier, eine Wolke nahm ihn weg. Ja, wäre es nicht gut gewesen, der Herr wäre hier auf der Erde geblieben. Wäre es nicht gut gewesen, er hätte sein Reich aufgerichtet. Aber der Herr, wir wissen, er hatte etwas anderes vor. Es ging noch weiter. Und ich denke, das ist auch wichtig zu sehen heute. Ja, wenn wir über den Thron sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass der Herr auf dem Thron sitzt, dann ist ja auch die Frage, ja, was tut er denn da? Oder warum ist er auf dem Thron? Was ist sein Werk heute? So haben wir es hier ja genannt, die Überschrift. Das Werk Gottes in diesem Zeitalter. Was ist sein Werk? Die Erlösung ist vollbracht. Tod und Auferstehung ist vollbracht. Er ist aufgefahren. Ja, und jetzt? Wir sehen natürlich in Offenbarung, in Apostelgeschichte, als nächstes kam der Geist, die sichtbare Ausschüttung des Geistes. Davor hat er ihn ja schon in die Jünger geblasen. Und er fängt an, die Gemeinde zu bauen. Und als solchen sehen wir ihn auch am Anfang in Offenbarung als den Christus, der für seine Gemeinden da ist. Und ich glaube, das ist sehr kostbar, wenn wir das heute sehen. Der auf dem Thron sitzt, er sitzt nicht nur auf dem Thron, sondern der auf dem Thron sitzt, ist auch der, der heute unter den Gemeinden wandelt. Unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Er hat einerseits ein Werk, eine Position, würde ich mal sagen, im Himmel, aber auf dieser Erde sehen wir ihn auch am Wirken. Und dort sehen wir ihn besonders unter den Gemeinden. Vielleicht kann jemand lesen in Offenbarung 1, die Verse 10 bis 12.
Und ich hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Amen.
Wir wollen heute nicht so viel drüber sprechen, aber der Menschensohn ist hier zu sehen, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Sogar als Johannes sich umwendet, sieht er zuerst die goldenen Leuchter. Auch erstaunlich, oder? Was will uns der Herr zeigen? Er will uns sich selber zeigen und das ist wunderbar. Das ist auch unheimlich wichtig, wenn wir Offenbarungen lesen, wenn wir nicht den Herrn selber sehen, dann haben wir das Wichtigste verpasst. Aber nach Offenbarung 1, wenn wir die Gemeinden nicht gesehen haben, dann haben wir auch den Christus verpasst. Es geht Hand in Hand. Der Christus wandelt unter den 7 goldenen Leuchtern. Das ist nicht zu trennen. Das ist sein Werk heute hier auf der Erde. Und wir können noch weiter lesen, wo es auch zu sehen ist, wie der Herr seinen Tod, seine Auferstehung, aber auch seine Auffahrt, wie eng sie zusammenhängt mit seinem Werk, dem Aufbau der Gemeinde. Es ist untrennbar verbunden. Wir können all dieses, was geschrieben ist, für uns persönlich erfahren. Gell? Sein Tod ist für unsere Erlösung geschehen. Seine Auferstehung, damit wir auch Auferstehung erfahren können, ewiges Leben haben. Aber es ist nicht nur für uns persönlich. Es geht noch weiter. Es reicht hin bis zu seinem Vorsatz mit uns gemeinsam. Mit seinen Heiligen, mit dem Aufbau der Gemeinde. Vielleicht können wir einfach mal dazu lesen, Epheser 4, 7 bis 12. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass das Wort unsere beste Speise ist, aber ich denke, es ist gut, wenn wir heute Abend auch immer wieder einfach ins Wort einsteigen und sehen, was uns hier der Herr offenbart. Epheser 4, 7 bis 12.
Einem jeden aber unter uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, es ist aufgefahren in die Höhe.
Vers 10.
Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist, hoch über alle Himmel, auf dass er alles erfülle. Und er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer.
Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi.
Wir alle, die hineinkommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses des Fülle Christi.
Amen. Bis hierhin mal. Am liebsten würden wir alle zusammen hier lesen und sprechen. Die Technik ist noch nicht so weit, aber vielleicht kommt es auch noch. Aber wir sind trotzdem in den einen Leib heute berufen und wir haben Teil gemeinsam an der Gnade. Und wisst ihr, was ich genieße? Er ist aufgefahren in die Höhe. Ja, das spricht schon Epheserbrief von ihm, dass er heute in der Höhe ist und dass er ein Gefängnis gefangen geführt hat, den Menschen Gaben gegeben hat. Er hat die gefangen waren, hat er gefangen geführt für sich. Er hat dieses Werk vollbracht. Ja, nicht nur für Einzelne, sondern alle, die gefangen waren. Alle, die heute an ihn glauben und aus dieser Gefangenschaft befreit werden wollen, die hat er befreit für sich und für sein Werk. Und er ist aufgefahren. Aber das Wort, er ist aufgefahren, was heißt das anderes, als dass er auch hinuntergefahren ist in die unteren Bereiche der Erde? Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist, hoch über alle Himmel. So sehen wir ihn ja in Offenbarung 5 auch, auf dass er alles erfülle. Ja, er ist einen Weg gegangen hinab bis in die untersten Örter und dann hinauf. Tod und Auferstehung und Auffahrt. Und warum hat er dies getan? Damit er alles erfülle. Er hat diesen ganzen Weg genommen, damit er heute die Fülle austeilen kann. Aber wo ist diese Fülle heute? Wir sehen sie noch nicht überall, stimmt's? Sie ist doch noch nicht überall sozusagen sichtbar, aber in der Gemeinde sein Leib die Fülle. Die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Und hier hat er Apostel gegeben, Hirten, Propheten, Lehrer. Warum? Damit die Heiligen zugerüstet werden. Zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Das ist, was er heute tut. Er will seinen Leib aufbauen. Die Diener, wozu sind sie da? Es gibt Apostel, es gibt Propheten, es gibt Hirten, es gibt Lehrer. Aber wozu sind sie da? Sie sind heute dafür da, um zuzurüsten, die Heiligen zuzubereiten zum Werk des Dienstes. Also, es ist alles dafür da, damit er heute uns aufbauen kann, zum Aufbau des Leibes Christi. Dafür ist er bis zum Thron aufgefahren, damit er alles erfülle, aber damit er es alles heute in seinen Leib hineingebe. Das ist noch ein bisschen theoretisch für euch. Was sagt ihr? Ich habe heute am Esstisch gefragt, meine Kinder, wo wärt ihr lieber gewesen? Als der Herr noch auf der Erde war oder als er in den Himmel aufgefahren ist? Welchen Teil des Werkes wärst du lieber? Mit dem Herrn, der Wunder vollbracht hat, hier auf dieser Erde, Speisung der 5000, Heilung, aber auch Kreuzigung, eingeschränkt? Oder wärst du lieber in seinem Werk, was er heute tut? Ich frage heute niemanden persönlich, aber vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er denkt, eigentlich fast noch lieber damals. Wenn wir es so empfinden, ist es vielleicht auch ein Indikator dafür, dass wir nochmal zum Herrn gehen sollen. Und nochmal den Herrn bitten, Herr, zeige mir das Werk, was du heute tust. Herr, zeige mir, was ist eigentlich so wunderbar dran? Herr, zeige mir, warum bist du nicht auf der Erde geblieben und hast hier das Werk weitergeführt? Also wir haben hier schon, würde ich sagen, eine gewisse Verantwortung und Not auch, dass wir alle sehen, warum der Herr aufgefahren ist, warum er heute vom Thron her ein Werk tut, was trotzdem auf dieser Erde sichtbar ist und was dran so kostbar ist. Aber es fehlt die Zeit heute Abend und es fehlt auch, Worte sind nicht genug für diese Offenbarung. Wir können vieles noch lesen. Wir können auch Beispiele bringen über das wunderbare Werk des Aufbaus eines Leibes. Aber ich bitte euch alle, diese Offenbarung, diese Wertschätzung für sein Werk hier auf der Erde beim Herrn einzufordern. Und wir haben ja auch schon was davon gesehen. Also entschuldigt, wenn ich heute so ein bisschen bei fast null anfange. Der Herr hat uns ja schon was gezeigt. Er hat uns ja schon gezeigt, den Aufbau seines Leibes, sonst wären wir auch nicht hier. Hat er schon uns hineingeholt, wenigstens als Gast, aber ich denke alle auch noch viel mehr als Gäste, sondern auch solche, die Mitteil haben. Aber doch sollen wir den Herrn auch bitten, Herr, zeig mir die Kostbarkeit des Aufbaus des Leibes Christi. zeig mir, warum das heute dein Werk ist. Wenn man das hier liest, man hat den Eindruck, als ob es nur dieses eine Werk gibt. Warum hat der lebendige Gott nur ein Werk, sein Werk? Frag mal jemand, der hier ein Mächtiger auf der Erde ist, aber nur eine Sache tut, nur ein Werk. Mindestens sitzt er noch irgendwo in einer anderen Firma im Aufsichtsrat und ist da noch engagiert und hier und dort. Und der lebendige Gott, er hat sein Werk hier zum Werk des Dienstes. Was muss das für ein Werk sein? Herr, zeige uns dieses Werk. Zeige uns dein Werk in diesem Zeitalter. Und dieses Werk ist einerseits ein himmlisches Werk, ein geistliches Werk. Und auf der anderen Seite so ein Werk, was auf dieser Erde ist, was hier seinen Platz hat. Es ist nicht nur irgendwo im Himmel, sondern er will es heute hier in der Gemeinde, nicht nur in der Gemeinde in Stuttgart, sondern auch an vielen Orten, will er es offenbaren, will er sein Werk tun. So ist er heute, sind die sieben Geister ausgesandt. Er ist auf dem Thron, aber die sieben Geister, sie tun heute hier ein Werk auf der Erde. Das ist wunderbar, oder? Ja, ich weiß nicht, wer heute Abend alles zuhört, ich sehe es nicht. Mindestens bis in die Ukraine, nach Polen, USA, ich weiß nicht, wer alles da ist. Vielleicht denkst du auch, ja, ich wohne hier in so einem Dörfchen, da bin ich ganz allein. Ich fand es schön und wichtig, wie unser Bruder heute Morgen sagte, die sieben Geister sind ausgesandt auf die ganze Erde. Wo wir sind, heute sind wir ja hier einige, vielleicht sind an manchen Orten nur 2, 5, 10, aber die sieben Geister sind ausgesandt, dieses Werk zu tun. Und wir vertrauen auch dem Werk des Geistes. Und es ist auch, wäre der Herr nicht aufgefahren, hätte es den Geist auch damals nicht gegeben. Hätte er den Geist nicht in die Jünger hineinblasen können. Auf der Sommerkonferenz in Hochspeyer dieses Jahr haben wir viel darüber gelesen. Der Herr sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Oder in diesem Wort hier auch gesehen, es war gut, dass der Herr aufgefahren ist. Warum? Sonst wäre er heute nur in Israel vielleicht. Und wir müssen alle nach Israel gehen, um den Herrn zu treffen. Aber er ist aufgefahren und hat seinen Geist gesandt. Alle, die ihn aufnehmen, haben in sich den Geist, und der Geist tut sein Werk in allen Landen. Nicht nur begrenzt auf diesen einen Ort, sondern er tut sein Werk hier. Und doch ist es so konkret. Es ist konkret da, wo wir sind. Ja, wisst ihr, es ist wunderbar, dass wir heute hier alle so online und digital teilhaben können. Ja, es tut uns auch leid, dass wir nicht alle einladen konnten. Es wäre noch schöner gewesen. Aber der Herr will auch ganz konkret an den Orten, wo wir sind, seine Gemeinde bauen. Er will dort seine Herrlichkeit offenbaren. Einerseits sitzt er auf dem Thron, aber andererseits will er an den Orten, die auch in Offenbarung genannt sind, aber an vielen Orten mehr, will er seine Gemeinde bauen. Was ist denn seine Gemeinde? Die Halle hier, oder? Sagen wir nicht, sonntags gehe ich in die Gemeinde. Also ich sage es eigentlich nicht so gern, gar nicht, weil es klingt so, als ob die Gemeinde nur was für sonntags wäre, als ob man hingehen könnte. Ja, was ist denn dann die Gemeinde, wenn es unser Versammlungsraum nicht ist? Was ist die Gemeinde? Was sagt Epheserbrief? Wir lesen mal Epheserbrief. Das Wort gibt immer die besten Antworten. Epheser 2, Vers 10 ist nochmal in Bezug auf das Werk. denn sein Werk sind wir. Also wir sind die Gemeinde. Ohne uns alle hier, wenn wir alle nach Hause gehen, ja, dann ist hier nur noch Steine. Es wohnen ein paar Geschwister hier, doch noch jemand da, aber ansonsten hier die Halle hat mit der Gemeinde nicht mehr so viel zu tun, weil die Gemeinde, die Heiligen weg sind. Was ich sagen möchte, die Gemeinde ist nicht etwas Abstraktes. Manchmal denken wir, ja, die Gemeinde, das ist vielleicht die Sonntagsversammlung. Oder ja, die Gemeinde ist so weit weg für mich. Aber die Gemeinde fängt da an, wo wir Geschwister haben, mit denen wir Gemeinschaft haben. Es ist noch nicht genug, nur Gemeinschaft zu haben, aber sie fängt da an, wo wir Gemeinschaft haben. Es kommen hier in Epheser 4, kommen als nächstes in Vers 16, kommen die Gelenke der Darreichung. Also wo es Darreichung gibt, da ist sein Leib. Da fängt der Leib an. Das gehört zum Leib. Nach der Definition des Wortes sind zwei noch ein bisschen wenig für die Gemeinde. Es müssen noch mehr sein. Darauf gehen wir, glaube ich, heute nicht ein. Aber was ich sagen möchte, die Gemeinde ist so konkret, so persönlich. Wisst ihr, so wie damals die Jünger beim Herrn sein konnten und an der Gemeinschaft mit dem Herrn teilhaben konnten. Und dann ist der Herr aufgefahren. Hat der Herr die Jünger alleine dort gelassen? Nein, er hat sie zusammengefügt zur Gemeinde, zu seinem Leib, dass sie jetzt mit ihm zusammen die Gemeinde aufbauen können. Wir sollen nicht denken, naja, damals die Jünger und der Herr, das wäre so schön gewesen. Nein, heute ist die Gelegenheit, zusammenzukommen und zusammengefügt zu werden, ganz konkret für den Aufbau der Gemeinde. Die Versammlungen, wenn wir zusammenkommen, ja, sind ein Ort, wo heute der Herr zusammenfügt, wo er uns zurüstet, wo Darreichung geschieht für den Aufbau des Leibes Christi. Er tut sein Werk ganz praktisch hier auf der Erde, hier in seiner Gemeinde. Es ist sehr heilsam. Klar, man kann auch ein Buch lesen. Das ist auch okay. Es gibt auch Bücher, die gut das Wort auslegen. Heute Morgen wurde schon gesagt, am allerliebsten das Wort. Aber gut, auch ein Buch hilft auch. Aber wisst ihr, das praktische Gemeindeleben ist ja nochmal was ganz anderes. Warum? Ja, du sagst vielleicht, die Geschwister, mit denen ich zusammenkomme, die kenne ich schon so lang. Ich brauche jetzt, lese lieber ein Buch. Oder da habe ich was gefunden. Aber, wisst ihr, das Buch, nachdem du es ins Regal stellst, du bist nicht mit ihm aufgebaut. Oder vielleicht schaut jemand ein Video an, ein Film, Auslegung, war vielleicht richtig. Vielleicht war manches auch nicht richtig. Aber ja, es war trotzdem erbaulich. Erbaulich war es. Aber bist du aufgebaut? Die Person oder die zwei oder wer da geredet hat, bist du mit denen aufgebaut? Nein. Sehen sie, wo du stehst? Stehen sie für dich ein? Können sie dir helfen in der praktischen Not? Können sie dir was darreichen, was du jetzt noch zusätzlich brauchst, was vielleicht gar nicht so eine wunderbare Ermutigung und Lehre war, aber in dem, wo du gerade drin steckst, genau das Richtige ist. Können sie das? Der Leib ist so wunderbar. So eine praktische Errettung. Oder auch manchmal sehen wir, wie wir Mangel haben. Wenn wir lesen, ja, wenn der Herr scheint, sehen wir vielleicht auch den Mangel. Wenn wir was anschauen, ja, vielleicht. Aber wisst ihr, wenn wir aufgebaut werden mit den Geschwistern, da kommt auch noch so manches zutage. Ja, du sagst, ja, da ecke ich immer an. Da merke ich immer, der Bruder neben mir, der bräuchte noch mehr Rettung. Manchmal merken wir dann auch, wir selber brauchen noch mehr Errettung. Das ist auch Aufbau. Oh Herr, ich brauche noch mehr Errettung. Ich brauche noch mehr Geist. Ich brauche noch mehr vom Thron. Ich brauche Liebe für meinen Bruder, der da neben mir sitzt, der nicht so gut es vielleicht eingeübt hat, wie der, der es im Video vorgetragen hat, der vielleicht auch noch ein bisschen, ja, was auch immer, aber mit dem wir aufgebaut werden. Der Aufbau des Leibes Christi, das ist was ganz anderes. Das ist, was der Herr uns gegeben hat. Gelenke der Darreichung, verbunden durch die Darreichung. Der Herr möge uns gnädig sein, diesen Aufbau so sehr zu schätzen. Und auch das Geheiligte zu schätzen. Ist im Gemeindeleben, das Wort wird auch geheiligt, geläutert. Auch ich, wenn ich heute Abend was mitteile. Vielleicht kommt ein Bruder, der ergänzt noch was, weil ich es vergessen habe. Vielleicht sage ich sogar mal versehentlich was Falsches. Muss vielleicht noch was klargestellt werden. Aber was ich sagen möchte, wir haben hier den Leib. Im Leib das Wort, das hat auch durch den Leib noch eine zusätzliche Qualität. Es ist erprobt. Es wird auch erprobt. Es wird offenbar. Wir haben schon erlebt, das Wort so richtig schien und am Leib ist es alles offenbar geworden. Wunderbare Erklärung, tolle Verse zusammengefügt. Und im Gemeindeleben hat's gepasst wie die Faust aufs Auge. Entschuldigung, dass ich heute so deutliche Worte benutze. Ja, es wird offenbar am Leib. Wir wollen das, was gut ist für den Aufbau, was bewährt ist für den Aufbau und auch was Bestand hat für den Aufbau des Leibes Christi. Vielleicht lesen wir auch einfach den Abschnitt noch fertig. Wer mag noch lesen? Epheser 4, 14 bis 16. Vielleicht kann jemand hier vor Ort mit dem Mikrofon lesen.
Damit wir nicht mehr Kinder sind von Wellen, hin und her geworfen und umhergetrieben, von jedem Wind der Lehre, nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit, die zur Systematisierung des Irrtums führt. Lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe, und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus, aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung gemäß der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles das Wachstum des Leibes vollzieht zur Auferbauung seiner selbst in Liebe.
Dass wir nicht mehr hin und her getrieben sind. Das war, was ich vorher sagen wollte. Wisst ihr, der Thron, der steht fest. Das Lamm auf dem Thron steht. Da gibt's gar nichts zu rütteln. Sein Thron besteht in Ewigkeit. Außer Frage. Ja, da können wir uns drauf verlassen. Egal, was hier auf der Erde geschieht, der Thron steht. Aber auf dieser Erde merken wir, da gibt's noch so manches, was in Bewegung ist, was von Wellen hin und her getrieben wird. Wind der Lehre, Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit. Da ist etwas in Bewegung, Trends. Was ist gerade in? Es gibt religiöse Trends. Das ist ganz erstaunlich. Also ich habe auch bei einigen Gläubigen in der Verwandtschaft und da kannst du 1000 Kilometer weit reisen und da kommst wieder das Gleiche, was gerade die Gläubigen alle umtreibt. Ich will über niemanden urteilen, aber lasst uns die Wahrheit festhalten in der Liebe. Lasst uns nicht den Trends folgen, sondern dem Wort. Lasst uns die Wahrheit festhalten in der Liebe. Die Wahrheit bleibt bestehen. Sie hatte Bestand schon 2000 Jahre. Ja, wie heute Morgen gesagt wurde, ist ein Buch schon, selbst das, was als letztes verfasst wurde, hat schon bald 2000 Jahre Bestand. Es ist zuverlässig. Dieses Wort, wenn wir daran festhalten, dann haben wir einen festen Anker. Am besten das reine Wort, das geheiligte Wort, das geläuterte Wort unter der Herrschaft des Herrn bleiben. Und dieses Wort, ja, es wird uns auch zum Ziel bringen. Es wird uns helfen bis hin zur Vollendung. So wie Offenbarung alles gezeigt hat, bis hin zum neuen Jerusalem, so wird uns das Wort der Wahrheit bis zum Ende tragen. Wir brauchen nicht, weil der Herr jetzt kommt, noch schnell was dazu, sondern wir halten an dem Wort der Wahrheit fest, in Liebe. Es ist nicht wunderbar, das Wort in Liebe festhalten. Der Herr möchte in uns allen solche gewinnen, die das Wort lieben. Das ist nicht mehr ein Argument. Das ist nicht mehr eine Quelle neuer Erkenntnis, sondern es ist Wahrheit, die wir in Liebe festhalten. Wahrheit, die gut ist für den Aufbau. Wahrheit, die uns so feststehen lässt, wie der Thron im Himmel feststehen lässt. Die in uns etwas hineinwirkt, was Bestand hat, was hält bis zum Ziel. Es ist wunderbar. Und wir sollen auch nichts hineinmischen lassen. Vielleicht sagst du, ja, das, was ich mir da ausgesucht habe, das ist wunderbar. Und ich weiß auch, ja, manches passt nicht so ganz. Tja, und jetzt? Heute Morgen war die Rede von dem Sauerteig und ich möchte es doch nochmal kurz erwähnen, weil der Sauerteig, das ist eine spannende Sache. Wenn du irgendwo ein Sauerteigbrot kaufst, das ist gar nicht aus Sauerteig, nur zum ganz kleinen Teil. Das ist hauptsächlich aus Mehl. Du kannst nicht irgendwo jemand Sauerteig nur geben. Das schmeckt fürchterlich sauer und es ist nicht geeignet zum Verzehr. Sauerteig hat nur eine Chance, wenn er mit viel, viel feinem Mehl vermischt wird. Also der Sauerteig, wenn ich das mal so formulieren darf, der braucht das feine Mehl. Ohne, ja, kannst nicht viel mit ihm anfangen, wird jeder sagen, du schmeißt doch weg, da stinkt's im Kühlschrank. Dann, wenn dieser Sauerteig ein bisschen untergemischt ist in das Mehl, dann wird plötzlich ein Sauerteigbrot draus. Und so ist es bis heute mit dem Sauerteig. Der Herr sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ja, das mag jemand sagen, das ist nur ein bisschen. Ich habe es auch gemerkt, aber das ist nur ein bisschen. Ja, das ist nur ein bisschen. Das mag sein. Aber ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Deswegen sagt der Herr, lass uns die Wahrheit festhalten in der Liebe. Und so in allen Stücken hineinwachsen in ihn, der das Haupt ist. Ich muss das leider auch sagen, weil es ist eine Gefahr für das Werk Gottes. Es ist so klein, so wenig, aber es ist eine Gefahr. Und deswegen sagt der Herr den Jüngern, hütet euch. Sagt der Paulus hier, lasst euch nicht hin und her treiben. Das Werk Gottes ist wunderbar, es ist groß, es hat Bestand. Dann, wenn es heilig bleibt und es bewahrt wird vor diesen kleinen, fiesen Einflüssen. Und da haben wir alle eine Verantwortung, indem wir festhalten an dem Haupt, indem wir festhalten, die Wahrheit in Liebe reden und bewahren, dann kann der Herr auch sein Werk tun. Dann sitzt er nicht nur auf dem Thron, sondern kann er hier auf dieser Erde ein wunderbares Werk tun. Damit möchte ich auch aufhören und wir können weiter Gemeinschaft haben.